Deutschlandfunk, der Tag.
Carnage, Panic, Bloodbath doesn't even begin to cut it.
Für viele Anleger war dieser Montag heute ein Albtraum.
Guten Morgen aus Frankfurt am Main. Ein Willkommen an einem, Sie können sich den Tag gerne anstreichen, historischen Tag.
Der weltweite Kurssturz an den Börsen.
Es findet da statt, was viele befürchtet und wenige geglaubt haben. Ein Blutbad an den Börsen, wie es genannt wird. Es geht kräftig abwärts, von einem großen Crash ist hier die Rede.
Die allermeisten Ökonomen sind sich einig, was da gerade passiert. Das ist eine direkte Folge der Strafzölle, die Donald Trump verhängt hat. Aber wie genau hängt das alles zusammen? Zölle und Börsenkurse. Und was bedeutet das für uns? Hören wir gleich alles von Clemens Kindermann aus der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion. Außerdem, nach monatelangen Protesten und nach monatelangem Warten bekommt Serbien jetzt einen neuen Regierungschef. Es ist ein relativ unbekannter, der Arzt und Medizinprofessor Đuro Macut. Kann er der Mann sein, der das Land jetzt zur Ruhe bringt? Oliver Schosch, unser Korrespondent für die Region, gibt uns gleich seine Sicht der Dinge. Alles hier bei Der Tag an diesem 7. April 2025. Und hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, wir reden heute über die Finanzmärkte, über die weltweiten Kursstürze an den Börsen und viel ist da heute schon von einem Crash die Rede. Und weil das bei diesem Thema einmal eine ganz wichtige Rolle spielt, weil sich alles so schnell ändern kann, wir zeichnen das hier auf an diesem Montag um 16.05 Uhr. Und ich habe Clemens Kindermann zu Gast aus unserer Wirtschaftsredaktion. Clemens, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, grüß dich.
Clemens, bitte einmal kurz vorab erklären, für alle, die möglicherweise noch keine Ahnung von der Börse haben. Der DAX stürzt ab. Was bedeutet dieser Satz?
Ja, also der DAX ist der wichtigste deutsche Aktienindex. Da sind die 40 größten und liquidesten Unternehmen drin vertreten. Normalerweise kann so eine Aktie, eine einzelne Aktie schon mal Sprünge nach oben und unten machen. Zum Beispiel, wenn es neue Geschäftszahlen gibt oder wenn ein Unternehmen einen großen Auftrag an Land gezogen hat. Da geht es dann schon mal mehrere Prozentpunkte hoch und runter. Aber so in der Summe ist das dann für den gesamten DAX, ist das praktisch ein Effekt unter vielen. Sodass also beim DAX, normalerweise haben wir da von einem Tag auf den anderen halben 0,5%, 1% oder sowas, das ist normal. Aber 10% minus, so wie heute Morgen, das ist absolut ungewöhnlich und daher diese Wortwahl, er stürzt ab. Da hat dann auch schon das Wort vom schwarzen Montag die Runde gemacht. Das geht zurück auf das Jahr 1987. Da brach die Wall Street ein, eben an einem Montag war der erste Börsencrash im Zeitalter der Informatik. So was haben Börsianer immer so im Kopf und die denken daran, wenn Montagmorgen ist. Im weiteren Handelsverlauf heute wurden dann die Verluste wieder etwas eingegrenzt. Mittags hatten wir dann so minus 4-5%. Handelsschluss an der Börse, hast du gesagt, wir zeichnen jetzt auf, den haben wir jetzt noch nicht. Aber dieser Schreck heute Morgen, minus 10%, der dürfte den Anlegern, den Börsianern in den Gliedern stecken. Wir haben jetzt noch gewartet auf die Wall Street. Die macht jetzt nach unserer Zeit 15.30 auf. Und da sehen wir auch wieder ein Minus von 3,3%.
Clemens, du hast das jetzt heute den ganzen Tag verfolgt. Schilder uns das doch mal ein bisschen. Was ist da passiert im Lauf dieses Tages?
Ja, also man kann es ganz einfach sagen, da werden also reihenweise Aktien verkauft. Das heißt, Investoren wollen Titel unbedingt loswerden. Und wie das so ist, das führt dann natürlich dazu, dass sie zu einem niedrigeren Preis verkaufen müssen. Das bedeutet, die Kurse der Aktien, die sinken. Umgekehrt ist es so, wenn viele eine Aktie haben wollen, dann steigt normalerweise der Kurs. Beispiel heute Rheinmetall. Die Aktie wollen also alle haben schon seit Monaten wegen der Ausbaurüstung und so weiter. Heute zeitweise minus 20%. Also das ist schon ein Wort. In den letzten Tagen haben wir auch schon rund um den Globus Aktienverkäufe gesehen in großem Stil. Alleine Hedgefonds werfen da jede Menge auf den Markt. Mit kreditfinanzierten Fonds zusammen hat JP Morgan, die US-Großbank, errechnet. Aktien im Wert von 40 Milliarden Dollar wurden da schon auf den Markt geworfen. Da ist also unheimlich viel Bewegung drin und dann spielt natürlich auch das Wochenende so ein bisschen eine Rolle. Da beschäftigen sich auch viele Kleinanleger, Privatanleger mit ihren Depots. Und dann ist Montagmorgen, da wirken dann diese ganzen Verkaufsorders auch.
Okay, aber was ist denn jetzt der Grund dafür, dass plötzlich alle ihre oder so viele Menschen ihre Aktien verkaufen wollen? Was ist der Grund für diese Kursstürze heute?
Also der Grund, das ist ganz eindeutig Donald Trump, würde ich mal sagen, liegt ja auch nahe. Die Zollpolitik, dieses beispiellose Zollpaket von letzten Mittwoch, also auf alle Importe Basiszoll 10%, ich sage es nochmal, für die Europäische Union, damit auch für Deutschland Zölle in Höhe von 20%. Die kommen dann jetzt ab Mittwoch und die Reaktionen waren ja schon sehr deutlich, auch schon an den Börsen. Jetzt nicht so deutlich wie heute Morgen beim DAX, aber auch schon deutlich. Und jetzt hatten viele doch gehofft, dass am Wochenende sowas kommt, vielleicht ein Einlenken von Donald Trump, aber weit gefehlt. Wir haben dann Herrn Trump im Flugzeug erlebt, in der Air Force One. Und da hat er gesagt, ich will nicht, dass irgendwas nach unten geht. Aber manchmal muss man Medizin nehmen, um etwas in Ordnung zu bringen. Was mit den Märkten passiert, das können wir auch nicht sagen. Aber unser Land würde viel stärker werden. Solche Aussagen, man muss Medizin nehmen und so weiter, das ist alles andere als beruhigend für Börsen.
Also Clemens, da kann man so sagen, die allgemeine Erwartung ist, aufgrund dieser Zollpolitik von Donald Trump rechnen viele Menschen damit, dass es wirtschaftlich bergab geht. Deshalb verlieren viele Menschen die Hoffnung in ihre Aktien und verkaufen sie. Kann man das so vereinfacht sagen?
Ja, na klar. Also muss man einmal die Situation in den USA. Da sind ja viele Amerikaner in Aktien investiert. So, und wenn natürlich solche Kursrückgänge sind, und das bei Trump als der sich als Dealmaker immer darstellt, das sorgt doch schon für eine hohe Verunsicherung. Und das ist natürlich, wenn Trump als der Präsident dann dasteht, der den Amerikanern den Wohlstand nimmt. Inflation soll auch wieder ansteigen. Das war das Wahlkampfthema in den USA. Mit dem Thema hat Trump die Wahlen gewonnen. Also das sorgt für große Verunsicherung bei den Amerikanern, bei den Kleinanlegern und bei den großen Investoren. Die wissen auch nicht, wohin die Richtung geht. Und warten wir es mal ab. Also solche Dinge können natürlich, er hat ja auch noch Zwischenwahlen in 2 Jahren. Und ob die Amerikaner ihn dann nicht abstrafen für so eine Politik, werden wir sehen.
Du meinst, diese Kursstürze, die könnten gefährlich werden für Donald Trump?
Ja, hat man jetzt dieses Wochenende schon gesehen. Da sind ja viele Amerikanerinnen, Amerikaner, ja in dieser Form eigentlich seit dem Amtsantritt von Trump zum ersten Mal auf die Straße gegangen. Wir haben die Bilder gesehen gegen die Zollpolitik. Man muss sagen, aus den eigenen Reihen der Republikaner, da gibt es keine offene Kritik. Aber natürlich bemerkenswert, der engste Berater von Donald Trump, Elon Musk, der hat sich am Wochenende zu Wort gemeldet und hat eine transatlantische Freihandelszone ohne jegliche Zölle gefordert bei einem Parteitag der italienischen Regierungspartei Lega. Und er hat dann gesagt, was die Zölle anbelangt, hoffe er, dass man sich auf eine Null-Zoll-Situation zubewegen würde. Also wie hört sich das, Tobias, für dich an? Also für mich hört sich das nach einer ziemlichen Distanzierung von seinem Chef Donald Trump an. Und das dürfte dem sicher nicht gefallen haben.
Also über Aufhebung der Zölle können wir ja gleich auch nochmal sprechen. Da habe ich noch eine Frage dazu. Bleiben wir zunächst mal noch kurz bei Donald Trump. Du hast Elon Musk erwähnt. Was ist denn generell sonst die Sicht der Ökonomen zu diesem Kurs und möglicherweise auch zu den Entwicklungen heute an den Börsen?
Also, Tobias, es ist ja so, dass normalerweise, wenn Politik handelt, dann gibt es da ein Bild der Ökonomen und Ökonomen, das unterschiedlich ist. Manche finden das gut, manche weniger gut. Die einen sehen Chancen, die anderen eher nicht. Aber in diesem Fall, dieses Zollpaket, da sind sich so gut wie alle Ökonominnen und Ökonomen einig, dass das kontraproduktiv ist. Und ich sage dir mal eine ganz frische Berechnung der US-Bank JP Morgan. Die sagt also für 2025, also für dieses Jahr, da wird es jetzt nicht mehr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts für die US-Wirtschaft von 1,3% geben. Das war bisher so die Annahme, sondern von minus 0,3%. Das ist eine ziemliche Abschwächung der Konjunktur. Und andere Ökonomen erwarten auch sehr einhellig eine Rezession für die wichtigste Volkswirtschaft. Und das ist natürlich das, was uns dann angeht, das hat natürlich Folgen für die Weltwirtschaft, wenn die wichtigste Volkswirtschaft, die in den letzten Jahren, muss man wirklich sagen, die Antreiberin war für den globalen Welthandel, wenn die jetzt selbst in eine Rezession gerät, dann haben wir mit gravierenden Folgen für die Weltwirtschaft und dann auch für uns hier in Europa zu rechnen.
Und was wären denn möglicherweise die Folgen für uns in Deutschland?
Ja, also die deutsche Wirtschaft, die dürfte also wieder in eine Rezession geraten. Und wenn das mit den Zöllen so kommt, dann haben wir für die deutschen Schlüsselindustrien wie Automobilwirtschaft, wie Maschinenbau mit erheblichen Folgen zu rechnen. Also nur mal eine Zahl zu nennen, beim Maschinenbau, da sind Waren in alle Welt exportiert worden von knapp 200 Milliarden Euro. Das ist ein wichtiger Bereich. Fast jedes achte Produkt, das hier bei uns hergestellt wurde, das ging in die USA. Da kannst du dir so ein bisschen vorstellen, was das auch für Arbeitsplätze bedeuten kann, wenn hier in Schlüsselbranchen dann die Aufträge wegbrechen, die Waren nicht mehr verkauft werden. Das ist also schon für uns eine existenzielle Sache, wie es da nun weitergeht in der Zollpolitik. Und sollen wir noch mal drüber reden, was jetzt der Anleger machen
genau,
soll?
Bitte, das wäre nämlich meine nächste Frage.
Die jetzt am Wochenende gesessen hat,
richtig,
und geguckt hat, was mache ich denn jetzt? Und da ist es, glaube ich, also bitte, also Ruhe bewahren, ja, nicht Panik, das ist also ganz, ganz schwierig. Also Aktienanleger, die müssen wirklich jetzt mit großen Schwankungen rechnen, und es haben sich jetzt, das stimmt, und das werden eben viele schon festgestellt haben, gerade am Wochenende, in den Depots Verluste angesammelt, Gewinne sind geschrumpft, aber das ist jetzt wichtig, solange man nichts verkauft, ja, sind das Buchverluste, also das kann in ein paar Monaten schon wieder anders sein. Und das ist die alte Börsenregel, nicht in Panik verkaufen, Krisen aussitzen, auf bessere Zeiten warten. Damit sind ältere Anlegerinnen und Anleger schon erfolgreich durch manche Krisen. Und wir hatten ja nun auch schon welche, Lehman-Krise, Pandemie, Corona-Pandemie. Da gab es übrigens auch so große Börsenrückgänge. Also Ruhe bewahren.
Okay, danke für diesen Hinweis. Clemens, ich würde ganz gern noch mit dir kurz auf die Rolle der EU beziehungsweise eine mögliche Antwort der EU auf diese Zollpolitik von Donald Trump schauen. Da wird ja heute noch aktuell noch beraten über eine mögliche Strategie. Wie könnte denn so eine Reaktion aussehen Europas auf die Zollpolitik von Donald Trump?
Ja, du sagst, die verhandeln heute, es ist eine ziemlich komplizierte Sache. Man muss so ein Gleichgewicht finden, also einfach Gegenzölle, das ist natürlich das Einfachste. Aber im Raum steht ja, weil eben die Amerikaner sehr viel exportieren an Dienstleistungen, dass man Steuern oder ja Zölle auf die dann erhebt, die großen Digitalkonzerne. Da kann man den USA tatsächlich wehtun, auch als Europäische Union. Aber das muss man sich sehr sorgfältig überlegen. Da ist auch in der EU die Meinung nicht so ganz einheitlich. Länder wie Irland, die mahnen da sehr zur Vorsicht. Da sitzen Digitalkonzerne und klar, also Dienstleistungen, digitale Angebote, Patente aussetzen, Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen blockieren, Vertrieb bestimmter Produkte verbieten. Das sind so alles so Optionen, die die EU wählen kann. Und da muss sie einen sorgfältigen Mix auswählen. Und ich glaube, heute sind sie noch nicht zu Potte gekommen, aber das kann ja noch kommen.
Ursula von der Leyen hat auf jeden Fall heute schon mal vorgeschlagen, als Lösung die Aufhebung aller Zölle auf beiden Seiten, also auf beiden Seiten des Atlantiks, Europa und der USA, Aufhebung der Zölle auf Industriegüter. Wäre das eine Lösung?
Ja, das ist allerdings schon ein alter Vorschlag. Dieses Angebot ist schon vor Trumps Zollentscheidung von der EU gekommen, ist offensichtlich jetzt am letzten Freitag auch noch mal erneuert worden. Ich bin mir nicht so sicher, wenn ich als US-Präsident so eine massive Zollpolitik fahre, ob ich mich dann ohne weiteres auf ein solches Angebot einlassen würde. Also, aber immerhin, die EU agiert, ja, das ist ja schon mal, ne, und das ist, glaube ich, das, was sie jetzt auch machen muss, Frau von der Leyen und alle anderen, die damit zu tun haben, einfach eine Position der Stärke beziehen und den Präsidenten auch kommen lassen, ja. Also wir haben einen riesigen Wirtschaftsraum, den kann er nicht so einfach beiseite lassen. Gelassenheit und die EU muss zusammenhalten. Das ist übrigens dann, glaube ich, der Job von Ursula von der Leyen.
Wichtiger Hinweis von Clemens Kindermann aus der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion an diesem Montag, an dem es an den Börsen weltweit ziemlich bergab ging. Und wir haben gesprochen über die Zusammenhänge mit der Zollpolitik von Donald Trump. Clemens, danke dir, dass du hier warst.
War mir eine Ehre.
In Serbien, da sind Massenproteste seit Monaten an der Tagesordnung. Tausende gehen regelmäßig auf die Straße, weil sie sich einen Politikwechsel wünschen.
Nun, es mag etwas übertrieben klingen, aber ich denke, das ist das wichtigste Ereignis in dieser Region in den letzten 100 Jahren. Und zwar nicht nur für Serbien. Die ganze Nation ist aufgestanden. Wir leben in diesem System nun schon seit so vielen Jahrzehnten. Es ist dasselbe System, das uns andauernd unterdrückt und uns die Luft zum Atmen nimmt.
Eine Stimme war das aus den vielen Demonstrationen der letzten Monate, aufgezeichnet vom ZDF. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat nun heute einen neuen Mann mit der Regierungsbildung beauftragt. Sein Name Đuro Macut. Er ist Medizinprofessor, politisch bislang nicht in Erscheinung getreten. O-Töne von ihm gibt es deshalb bislang nur von medizinischen Fachkongressen, so wie hier. So hört sich also der Neue an in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Es klingt alles nach einer ziemlich verfahrenen Lage in Serbien. Ich habe mir das heute deshalb mal von unserem Korrespondenten Oliver Schosch erklären lassen und wollte erst mal von ihm wissen, was da genau eigentlich gerade los ist in Serbien.
Also in Serbien haben wir seit Ende letzten Jahres, seit im November, das Bahnhofsvordach in Novi Sad eingestürzt ist mit 16 Toten, die vielleicht größte Protestwelle, Studentenprotestwelle, die es je in Europa gegeben hat.
Und wogegen oder wofür protestieren die?
Also die Studenten haben ein paar konkrete Forderungen. Erstens, dass der Einsturz des Bahnhofsvordachs mit 16 Toten und einem Schwerverletzten lückenlos aufgedeckt wird. Die Vermutung ist ja, dass Korruption dahinter steckt. Die Studenten sagen auch, wir haben in Serbien ein Ausmaß der Korruption erreicht, das Menschen töten kann. Zweitens, es soll Strafen für diejenigen geben, die die Studenten bei den Protesten angegriffen und verletzt haben. Studenten wurden ja mit Autos angefahren. Es gab einen Angriff von Parteifunktionären der Regierungspartei mit einem Baseballschläger in Novi Sad. Da wurde eine Studentin so stark zusammengeschlagen, dass ihr der Kiefer gebrochen wurde. Die dritte Forderung ist, dass die Anzeigen gegen die Studenten, die bei den Protesten festgenommen wurden, bei den zahlreichen, dass die fallen gelassen werden. Und die vierte Forderung ist mehr Budget für die Universitäten. Jetzt haben sich den Studentenprotesten aber im Laufe der Monate mehr und mehr Bürger angeschlossen. Es heißt in Umfragen, dass etwa 3/4 der serbischen Bevölkerung hinter den Protesten steht. Also so eine große Unterstützung gab es noch nie. Und die wollen natürlich alle insgesamt noch mehr. Ein Ende der Korruption im Land, ein Ende des autoritären Machtsystems von Präsident Aleksandar Vučić und eine echte Demokratie.
Ist das denn, kann man das so sagen, ist das ein autoritäres Machtsystem, was wir da in Serbien haben?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich mal anguckt, Aleksandar Vučić, wo der herkommt. Aleksandar Vučić hat ja... Er ist seit 13 Jahren an der Macht. Er hat damals alle geblendet, auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er hat sich als großer Europäer gegeben, als geläutert und er würde auch zum Beispiel den Kosovo-Konflikt lösen. Und da hat dann eben die CDU ihn unterstützt, auch im Wahlkampf. Und er wurde auch assoziiertes Mitglied mit seiner sogenannten Fortschrittspartei damals in der konservativen Fraktion des Europaparlaments. Aber Vučić, der kommt aus der radikalen Partei von Vojislav Šešelj. Da ist er 1993 beigetreten und Šešelj galt ja als politischer Führer der Četnik-Bewegung, saß wegen Kriegsverbrechen 12 Jahre in Haft. Während des Kosovo-Kriegs 1998 war Vučić Informationsminister vom Kriegstreiber, vom Regime von Slobodan Milošević. Da fiel Vučić unter anderem dadurch auf, dass er regimekritische Medien zensierte und drakonische Strafen gegen sie verhängte. Ja, und dann ist eben Vučić raus gewesen aus der Politik und das ganze Regime. Und dann gab es erstmal so ein paar Schritte der Demokratisierung. Die Demokratische Partei kam an die Macht und dann wurde der damalige Ministerpräsident Zoran Đinđić erschossen von einem Scharfschützen. Und dann jetzt eben Vučić eben mit einer neuen Partei, ja wie eine Art Camouflage, wieder ein alter Vertreter des Milošević-Regimes an der Macht.
Okay, und dieser Präsident gerät jetzt durch diese Protestbewegung unter Druck, kann man vermutlich so festhalten, und erklärt jetzt, dass er einen neuen Mann mit der Regierungsbildung beauftragt, also einen neuen Regierungschef für Serbien nominiert. Bevor wir jetzt über den sprechen, warum ist das überhaupt nötig? Was ist mit der alten Regierung passiert?
Es war damals dieser Vorfall, als die junge Studentin, von der ich erzählt habe, in Novi Sad von einem Parteifunktionär, das war so ein Security, der zur Partei gehörte. Ja, die haben protestiert vor dem Parteigebäude, haben da irgendwie so Aufkleber geklebt an eine Mülltonne, glaube ich. Und da sind dann diese Securities raus und sind auf die Studenten losgegangen und sie wurde dann eben mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen, dass ihr der Kiefer gebrochen wurde. Und da war dann die Aufregung doch so groß, dass der damalige Premier, der auch gleichzeitig Parteichef war, eben zurückgetreten ist und mit ihm das gesamte Regierungskabinett. Aber viele Kritiker haben schon damals gesagt, das sind halt die Schachfiguren des autoritären Präsidenten Vucic. Er hat halt eben dafür gesorgt, dass man jetzt mal so diesen politischen Cut macht, vielleicht um das Ganze ein bisschen zu beruhigen, um die Protestwelle abebben zu lassen. Aber es hat nichts genützt. Die Leute verstehen natürlich, dass Vucic natürlich der Machthaber ist und wenn jetzt seine Schachfiguren austauscht, dass sich dann auch nicht zu viel ändert. Ja, und jetzt ist es eben soweit, dieser Rücktritt, der schon seit 2-3 Monaten klar ist. Jetzt muss eben eine neue Regierung folgen und viele haben sich gefragt, wird er eine Neuwahl machen? Nee, er hat jetzt eben einen neuen Regierungschef eben beauftragt, eine Regierung zu bilden.
Und wer ist das? Erklär uns, was ist das für ein Mann?
Ja, es wirkt wie ein geschickter Schachzug von Präsident Alexander Vucic. Es ist nämlich ein Professor, also inmitten der monatelangen Studentenprotestwelle beauftragt Vucic einen Professor der Uni Belgrad, einen Medizinprofessor, den 62-jährigen Đuro Macut. Er ist einer der renommiertesten Endokrinologen in Serbien, mit der Regierungsbildung. Aber für den serbischen Präsidenten Vucic zeichnet sich dieser Macut vor allem durch eines aus. Er hat sich immer gegen die Uni-Blockaden ausgesprochen. Er war der Professor, der immer treu hinter Vucic stand. Dieser Professor hat sich der neuen von Vucic proklamierten Bewegung für das Volk und den Staat angeschlossen. Er hat ein Anti-Protest-Camp gegen die Studentenbewegung, das in Serbien verächtlich das Chaziland genannt wurde, unterstützt. Also da wurde damals, als es diese große Demonstration mit über 300.000 Teilnehmern im März gab, da wurde vor dem Präsidialamt ein Anti-Protest-Camp aufgebaut als Gegenpol. Da haben aber kritische Journalisten schnell aufgedeckt, dass es eine Inszenierung der Regierungspartei war, dass da viele Fake-Studenten waren und Parteifunktionäre. Und da ist dieser Medizinprofessor Macut aufgetreten, hat eine Vorlesung im Freien gehalten und sich dafür ausgesprochen, dass doch alle wieder an die Unis gehen sollen und dass die Blockaden zu Ende sein sollen. Und dieser Mann wird jetzt eben Premierminister.
Da frage ich mich, ist das jetzt der Mann, der irgendetwas an dieser Protestbewegung ändern kann, beziehungsweise der diese Demonstrationen befrieden kann?
Natürlich nicht. Also wenn man auch mal guckt, was er da in diesem Protestcamp gesagt hat, also da hat er, das ging durch die Medien, hat gesagt, ich finde, Politik ist keine Sache der Universitäten. Alle Studenten sollten an ihre Fakultäten zurückkehren und sich dort intern unterhalten. Das sagte er bei seinem Auftritt. Ja, also gibt es natürlich Kritik von Seiten der Studenten und der anderen Professoren. Das ist der Professor, der seinen Kollegen in den Rücken fällt, der der Studentenbewegung in den Rücken fällt, der Verräter, der Speichellecker der Regierung, der jetzt einen Top-Posten dafür bekommt. Und auch von der Opposition gab es Kritik, die gesagt hat, es ist ja eh egal, wer Premier wird, das kann man mit einem Tombola-Los vergleichen, denn Vucic ist ja nicht nur Präsident, sondern auch selber Oberpremier, kann man sagen. Also eigentlich sollte Vucic ja so wie Frank-Walter Steinmeier eher repräsentative Funktion haben, aber er bestimmt auch die Regierungspolitik mit und leitet sogar Sitzungen des Regierungskabinetts und seine Premiers, die saßen da oft schweigend daneben und haben Vucic gelauscht und jetzt halt eben so eine Show-Darbietung, seht her, ich habe einen Mann von der Uni zum Premier gemacht. Ich gehe so ein Stück auf die Studentenproteste zu, jetzt sollten sie ja aufhören. Aber ich denke, das wird seine Wirkung verfehlen und man sieht ja, die Proteste gehen aktuell auch weiter.
Was schätzt du dann? Wohin führt das alles, was wir da in Serbien jetzt erleben?
Das ist eine spannende Frage. Es ist wie so ein Wettlauf. Wer hält länger durch? Also wir haben die wirklich kontinuierlichste und größte Protestbewegung gegen Vucic, auch die mit dem größten Rückhalt in der Bevölkerung. Aber wir haben auch noch keine Anzeichen dafür, dass Vucic irgendwie fallen könnte. Also viele Beobachter gehen davon aus, dass er es nicht mehr bis Herbst durchhält. Aber es gibt noch kein konkretes Anzeichen. Er hat ja wirklich so einen riesen Machtapparat im Land aufgebaut. Also er kontrolliert ja alle Einrichtungen, alle Institutionen. Und es ist noch schwer vorstellbar, wie das alles zusammenstürzen könnte. Aber diese Bewegung hört einfach nicht auf. Die machen eine Großdemo nach der anderen. Deswegen wird es wirklich spannend zu beobachten sein, wie das weitergeht.
Oliver, diese unsichere Lage in Serbien, welche Bedeutung hat das alles für die gesamte Region, also für den Westbalkan und vor allem für die Nachbarländer von Serbien?
Also es bremst natürlich die Region in ihrer Entwicklung, denn alle Länder sollen ja, die Länder des Westbalkans, der EU irgendwann mal beitreten. Es ist nicht nur die unruhige Lage in Serbien, wo man eben auch sagen muss, dass da Rechtsstaatlichkeit, dass da die Standards nicht eingehalten werden, ja auch Pressefreiheit, alles Mögliche. Auch in den Nachbarländern wird ja gezündelt. Also Vucic hatte zum Beispiel einen politischen Partner, den kosovo-serbischen Geschäftsmann und mutmaßlichen Kriminellen Radojcic, der eine bewaffnete Gruppe im Nordkosovo angeführt hat, die sich eine Schießerei mit Toten mit der kosovarischen Polizei geliefert haben. Vucics politischer Partner in Bosnien, der Präsident des serbisch regierten Landesteils Republika Srpska Milorad Dodik, betreibt gerade Verfassungsbrüche und wird in Bosnien mit Haftbefehl gesucht, hält sich aber als Präsident des serbisch regierten Landesteils dort. Also es gibt Unruheherde am Balkan, wo oft die politischen engen Partner des serbischen Präsidenten Vucic zündeln. Also was die Entwicklung der gesamten Region angeht, ist Vucic der absolute Bremser dort. Aber man muss der Fairness halber dazu sagen, er ist nicht der Einzige.
Gut, und Serbien will ja auch in die Europäische Union. Kann das mit so einem Kurs gelingen?
Ja, Serbien ist der Staat am Westbalkan, der am wenigsten klar in die Europäische Union will. Also bei Umfragen ist es oft so, dass da eben die Zustimmung um die 50% tendiert. Im Gegensatz zum Beispiel zu Albanien, wo es eine viel größere Zustimmung für die EU geht. Das liegt eben daran, dass eben die Propaganda teilweise Richtung Russland tendiert. Aber auch, dass die Menschen sehr unzufrieden mit der EU sind. Ich finde zum Beispiel spannend, dass man bei den Studentenprotesten keine EU-Fahnen sieht. Das werden wir oft gefragt, ja, sind denn da EU-Fahnen? So, ja, wenn man gegen Korruption ist, dann muss man ja für die EU sein. Nee, die Menschen in Serbien sind oft sehr enttäuscht von der EU, weil man eben sieht, dass zum Beispiel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Serbien kommt und Vucic meistens auf die Schultern klopft und ihn für die Fortschritte lobt, die er gemacht hat. Und jetzt bei den Studentenprotesten hält sich auch die EU-Führung oder die EU-Kommission sehr zurück. Und da sind eben viele junge Serben, auch gerade Studenten, sehr enttäuscht. Und die sehen die EU nicht als einen zuverlässigen Partner, der die Zivilbevölkerung oder die Opposition in Serbien unterstützen würde.
Und sehen die denn Russland als einen zuverlässigeren Partner?
Auch nur teilweise. Also man denkt ja immer, da gibt es eine enge Bande zwischen Russland und Serbien. So eng ist die gar nicht. Also die Regierung benutzt Russland oder die Nähe zu Russland eher so für Propagandazwecke, um so ein bisschen selbstständig zu sein, um vielleicht auch mal die EU unter Druck zu setzen. Seht her, wir haben auch noch andere Freunde. In der Bevölkerung gibt es wirklich nur so einen kleinen Teil. Es gibt manchmal so ganz radikale Pro-Putin-Demos, aber das ist auch nur eine Handvoll. Also die meisten sind eigentlich für einen selbstständigen, demokratischen Staat, der erstmal auf sich selbst guckt und sehen eigentlich keine wirklichen Partner, auf die man sich verlassen könnte.
Seit Monaten die Massenproteste in Serbien und jetzt bekommt das Land nach monatelangem Warten einen neuen Regierungschef. Oliver Schosch hat uns das erklärt. Oliver, vielen Dank.
Gerne.
Die Lage in Serbien und die Kursstürze an den internationalen Börsen. Das waren unsere Themen heute hier bei der Tag an diesem 7. April 2025. Im Team waren Sarah Zerback und Tobias Armbruster. Morgen am Dienstag ab 17 Uhr die nächste Episode, wie immer abrufbereit in der DLF-App. Und hier nochmal unsere E-Mail, sie lautet dertag@deutschlandfunk.de für Lob, Kritik und Vorschläge aller Art. Danke fürs Zuhören und ciao.